Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Sweet Caroline, wow, sweet Caroline,
Thorsten?
sweet Caroline,
Thorsten?
wow,
Thorsten, wir haben
sweet
Podcast-Aufnahme.
Caroline,
Thorsten,
sweet,
wir müssen
bla bla.
Anfangen.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei Gebrabbel Rot-Weiß ist der
Andi. Einen schönen guten Tag von mir auch an alle. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt genauso Bock auf diese neue Folge wie wir. Ich habe Lust, Thorsten hat Lust, lass uns starten.
Ja, wir haben ja schon im Intro meine gute Stimmung gehört.
Yay.
Aber ich muss als allererstes hier, bevor wir uns wirklich in die großen Freuden des gestrigen Spiels begeben, wir nehmen hier gerade Sonntagmorgen auf, muss ich ein bisschen mich echauffieren. Sweet Caroline wurde im Stadion gespielt. Und es, also für einen Teil des Publikums, des Fortuna-Publikums, ist es definitiv scheinbar immer Anlass, die Musik im fremden Stadion des Heimpublikums mitzusingen, weil der DJ Ötzi-Hit Sweet Caroline gespielt wird.
Weil das so ein schönes Lied ist vor allem. Das ist ein richtig schönes, stimmungsvolles Lied. Neil Diamond, 1969, auf Platz 4 der Top 100 Billboard-Charts. Ich weiß überhaupt nicht, was du gegen dieses tolle Lied hast, Thorsten.
Ja, ich habe was gegen ausgelassene Freude bei anderen Menschen. Ich gönne niemanden seinen Spaß. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, Freunde, wir sind hier nicht auf Malle. Also, ich finde es so niveaulos, sich an dem Lied zu ergötzen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, es ist die Musik des Heimpublikums. Ihr verbrüdet euch doch nicht mit den Heimfans. Das tut man einfach nicht. Ne? Da schweigt man und denkt sich, ah, wie armselig, Sweet Caroline, mal wieder. Was kommt als nächstes? Hermes Hausband oder was? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich gönne jedem seinen Spaß auf Malle oder sonst wo in der Disse, wenn er total besoffen ist, zu solchen Sachen mitzugrölen. Aber ey, im Stadion, come on. Wir sind besser, oder? Wir sind einfach besser, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das merkt da nicht jeder. Es gibt ja YouTuber aus Paderborn, die zur Stimmung oder die zur Musik in Düsseldorf wahrscheinlich sagen so, ja, Musik war auch ganz gut. Und dann ist das Thema abgehandelt. Ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass wir da zu Hause eine etwas elaboriertere Musikauswahl haben. Auch nicht immer. Da gibt es sicherlich auch ein, zwei Songs, die uns persönlich nicht so gut gefallen. Aber diese Mallorca, Four to the Floor, Bumsmusik, die haben wir Gott sei Dank nicht bei uns im Stadion. Da bin ich sehr, sehr froh. Und das sollte man auch wirklich nicht mitsingen. Also alle, die diesen Podcast hören und mitgesungen haben, schämt euch. Macht aber nächstes Mal bitte besser.
Shame, shame.
Dann kommen wir mit der Glocke. Und bimmeln hinter euch her sonst.
Genau, also aber wir können es natürlich auch positiver ausdrücken. Unser Plädoyer, bitte nicht bei sowas mitmachen. Bei den gegnerischen Mannschaften, wenn wir da zu Besuch sind. Bitte nicht. Das ist irgendwie unter unserer Würde, finde ich. Naja, okay, haken wir das ab. Ich hake das hier auf meiner Liste der Dinge, die wir besprechen wollen, ab. Ich mache jetzt ein Abhackgeräusch. Moment.
Erster von.
Ja, jetzt hast du reingequatscht. Du darfst nicht in mein Abhackgeräusch reinquatschen.
Bitte. Hake es ab, Thorsten.
Ich hake jetzt random nochmal den anderen Teil ab. Ah ja, Vorspann. Vorspann ist gelaufen, also hake ich das ab. Stille bitte. Konnte man das hören?
Ich habe es gehört.
Na, sehr
ich
gut.
Denke, dann wird das wahrscheinlich auch on air gelandet sein. Ich wollte den super Gag machen, dass das halt der erste von 732 Punkten war, die wir dieses Mal besprechen wollten, den du da gerade abhackst.
Genau, und darum kommen wir dann zum zweiten der 733 Punkte. Team News. Felix Klaus hat seinen Vertrag verlängert. Man munkelt, wie immer, 2026. Ich glaube, das ist die neue geheime Zahl. Freuen wir uns.
Erstens, wir freuen uns. Zweitens ist das ja auch durchaus ein normales Maß an Verlängerungsdauer, dass man dann für 2 Jahre verlängert. Und drittens, am gleichen Tag, an dem die Verlängerung verkündet wurde, habe ich mir mein blaues Ausweichtrikot mit der Nummer 11 Felix Klaus beflocken lassen, als hätte ich es gewusst. Also,
das ist ja also ein Zufall. Also wer an Zufälle glaubt, für den ist das die weitere Bestätigung, dass Zufälle existieren. Sie haben es hier gehört, der dümmste Satz, der in diesem Podcast bisher gesagt wurde. Nein, aber gute Sache. Ich denke, Felix Klaus, einmal kurz zusammengefasst, holpriger Start hier, auch kein günstiger Spieler. Damals, ich glaube, für 1 Million Ablöse aus Wolfsburg gekommen. Man munkelte auch immer, dass er so viel verdient. Das ist natürlich Quatsch. Kein Spieler bei Fortuna verdient 1 Million. Aber sicherlich natürlich auch kein günstiger Spieler. Hat schließlich auch über 100 Bundesligaspiele vorzuweisen. Hat sich dann, ja, also hat wirklich ein bisschen Anlauf gebraucht. Rund 1,5 bis 2 Jahre. Aber letzte Saison, nicht erst in der Rückrunde, wo es an Zahlen auffällig war, auch schon in der Hinrunde, ist er dann wirklich angekommen und wurde dann nicht nur zum Leistungsträger, er wurde auch vom Kicker in der Rückrunde zu einem der herausragendsten Spieler auf der Position gewählt, von den Fortuna-Fans zum Mann der Rückrunde oder Spieler der Rückrunde, weshalb er dann auch gleich als Fanliebling galt. Ja, und ich glaube tatsächlich, wir brauchen da, also es gibt Leute, die behaupten, er sei langsam. Das verstehe ich nicht. Also okay, es gibt sicherlich noch schnellere Spieler, aber er ist sicherlich gerade für die zweite Liga auf seiner Position mit einer absolut ordentlichen Geschwindigkeit ausgestattet. Und naja, seine Torgefahr ist unbestritten und da kommen wir ja heute noch zu. Die hat er ja auch in Elversberg gezeigt.
Gewisse Kaltschnäuzigkeit und Abgezocktheit hat er halt nach über 100 Erstligaspielen auch.
Ja, er weiß auch, wann er so einen Freistoß mal ziehen muss, ne, und so.
Genau, also ich find ihn gut.
Ja, also wir befürworten das, er hat sich das dann letztendlich verdient und zumindest das Spiel 1 nach der Vertragsverlängerung deutet ja auch an, dass er jetzt sich nicht vorhat, hängen zu lassen. Also von daher ist das in Ordnung. Ja, und dann haben wir noch einen neuen Spieler, Andi. Wie spricht man ihn aus? Dennis heißt er mit Vornamen.
Aber Dennis heißt er mit Vornamen, das war der einfache Part. Und der Nachname ist Jastrzemski.
Jastrzemski
haben wir von Tino Polster gelernt, der es von Dennis Jastrzemski gelernt hat.
Genau, das Z und das B sind stumm.
Genau, und auch er hat in seinem ersten Spiel durchaus einen guten Eindruck hinterlassen. Da werden wir sicherlich im Laufe dieser Folge ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ist ein junger Mann, der in Deutschland ausgebildet wurde, über die Stationen Hertha und Paderborn dann in die dritte Liga mal gegangen ist, von dort aus nach Polen und jetzt haben wir ihn geholt. Die Stats lesen sich so ein bisschen durchwachsen, aber da habe ich auch schon auf Twitter wieder ein, zwei Diskussionen mitgemacht, bei denen ich mich eigentlich gar nicht einbringen wollte, aber wie das manchmal so ist. Ich denke, dass unsere sportliche Leitung da sich eine gewisse Entwicklung bei vorgestellt hat und gedacht hat und wieder Thema positive Kompetenzvermutung. Die werden schon eine Idee haben, was sie mit diesem Spieler machen und ich denke, er hat auch jetzt zumindest im ersten Spiel gegen Elversberg schon mal angedeutet, welches Profil er hat und wie er uns da auch ganz gut helfen kann. So.
Es sind zwei Schwachstellen des Kaders, die, glaube ich, adressiert werden und zwar fehlende Geschwindigkeit, davon kann man generell nie genug haben, aber das ist hier und da sicherlich noch ein Faktor, der uns gut tut und Linksfuß. Also denn auch da haben wir nicht sehr viele Spieler. Linksfüßler haben wir jetzt mit Gavori, mit Johannesson, Böckle, der aber keine Rolle spielt und De Weijs halt tendenziell eher im defensiven Bereich, aber im offensiven Bereich außer Johannesson hatten wir gar keinen Linksfuß bisher, sodass das auch noch reinpasst. Und ja, wie du es schon sagtest, die reinen Statistiken lesen sich nicht so gut. Das ist halt ein Spieler, A-Jugendmeister geworden bei Hertha, der dann irgendwann hochgezogen wurde und beim letzten Mal, man muss ja immer zählen, ich glaube, es war dann das dritte Mal oder das zweite Mal, als Paul Dardai Trainer von Hertha BSC Berlin war, war drauf und dran, Stammspieler zu werden, dann übernahm aber Bobic und hat den Welttrainer Korkut bei Hertha installiert und dann war es auch für Jastrzemski so ein bisschen da vorbei. Also er war da kurzzeitig drauf und dran, sich zu etablieren. In der Tat, die Wechselstationen oder die Leihstationen haben dann nicht funktioniert, aber zuletzt in Polen hat er reüssiert. Und da deutete sich also jetzt an, also ich glaube, letzte Saison hat er auch 28 Spiele bestritten in Breslau und hat auch da die eine oder andere Vorlage und das Tor geliefert, dass das so ein Jugendspieler ist, der womöglich jetzt schon den nächsten Schritt in Polen gemacht hat und der sich jetzt aber wahrscheinlich wieder in Deutschland gerne etablieren möchte. Also bei Breslau gab man ihn bereitwillig ab, nicht weil er so schlecht ist, sondern weil er nicht günstig war und Breslau wohl große finanzielle Probleme hat. So, also es gehört ein bisschen Fantasie dazu, das gebe ich zu. Die Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch entsprechend niedrig, sodass der Spieler fast nur positiv überraschen kann. Aber vom Profil her würde ich sagen, ja, das ist eine Verpflichtung, das ist ein Baustein, der uns ein bisschen gefehlt hat. Von daher sollte man, wie so häufig bei Dingen, auch wenn das online den Leuten scheinbar manchmal schwerfällt, hier open-minded sein, wie der Engländer sagt, und doch einfach mal den Spieler auf dem Platz zeigen lassen, ob er denn in der Lage ist, uns zu helfen.
Aber der sieht doch so uncool aus. Mein Lieblingsargument, der sieht uncool aus, deswegen kann der uns nichts bringen. Aber lass uns da einen Haken dran machen, ich könnte mich schon wieder echauffieren. Nein. Nehmen wir doch lieber das Thema, was noch passieren könnte in der Zukunft. Also ich war ja am Freitag...
Moment, wir müssen das natürlich einrahmen.
Na gut.
Das Transferfenster endet nächsten Freitag um 18 Uhr. Also im Prinzip eine halbe Stunde, bevor das Karlsruhe-Spiel losgeht. Das heißt also, die letzten Transfers, zumindest von Spielern, die im Moment noch einem Verein zugehörig sind, die sind nur noch bis dahin möglich, also nicht nur bis Donnerstag, weil häufig war es ja der 31.8., sondern eben bis Freitag 18 Uhr. Und ja, genau. Und jetzt kommst du im Prinzip mit deinen wilden Gerüchten, Transfergerüchten, die du für uns recherchiert hast. Plätti-Urlichs, sag uns, understand, also bitte auch auf Englisch, ne? Also du weißt, Transfergerüchte werden stets nur auf Englisch formuliert, ja? Also Twitter-gerecht in 160 Zeilen bitte jetzt.
Oh, das wird schwierig.
No, this will be difficult.
This will be very difficult. I wanted to tell you that on last Friday I went to a concert and at this concert the band, they let you draw Tarotkarten and they told you the future with these Tarotkarten.
And what had the Tarotkarten said to you?
The Tarotkarte that I drew was the Mäßigung.
Ja, also passiert nichts mehr, sagt Shiva.
Meine Tarotkarte, die Mäßigung, hat mir also gesagt, es passiert nichts bis nicht mehr viel. Ja, wir wünschen uns natürlich, so wie in den letzten Folgen auch bereits gesagt, noch einen Stürmer. Es ist weiter unklar, was passiert mit Ao Tanaka. Thorsten hat ja schon eine Riesenidee mir gestern ins Öhrchen geflüstert auf der Rückfahrt, was er sich so vorstellen könnte oder was er tun würde, wenn Tanaka gehen würde. Also sehr, sehr, sehr konjunktiv. Aber Thorsten, was hast du dir da Feines überlegt?
Naja, ich habe überlegt, sollte da kurzfristig mit Tanaka also aussehen, dass zum Beispiel der VfB Stuttgart, wie die Gerüchteküche so ein bisschen sagt, ein veritables Angebot für ihn abgibt. Also eigentlich möchte ich den Spieler prinzipiell behalten, auch wenn sich seine sportlichen Karten gestern ein bisschen verschlechtert haben. Bei Fortuna halte ich nach wie vor von dem Spieler sehr viel. Aber sollte er eben dann diesen Wunsch haben und woanders hinzugehen, dann müsste man natürlich schon rein personell diese Lücke schließen. Und da kam mir einfach der Gedanke, was ist eigentlich mit Jorrit Hendricks, mit dem man doch eigentlich nach der Saison nochmal verhandeln wollte und dann hat man irgendwie nie wieder was gehört. Der müsste ja dann auch vereinslos aktuell sein, das heißt, man könnte ihn theoretisch sogar nach Freitag noch verpflichten. Wäre für mich dann vielleicht die Lösung, wenn man sagt, naja, wir lassen Tanaka gehen, aber wir brauchen halt personellen Ersatz. Also so ein Gedanke, habe ich noch nirgendwo gelesen, war jetzt nur so eine Idee von mir. Und ja, zum anderen Stürmer haben wir ja im Prinzip in der letzten Sendung schon alles gesagt. Das hat sich jetzt durch ein 5:0 nicht geändert, dass wir prinzipiell schon der Meinung sind, denke ich, dass ein Stürmer mit anderem Profil unserem Kader gut tun könnte. Denn ganz so einfach wie in Elversberg wird es dann halt auch nicht immer werden. Aber ja, und ansonsten...
Die Bild hat Mikkel Kaufmann ins Spiel gebracht von Union Berlin.
Der ist sicherlich nicht so der große 1,90 Brechertyp. So gesehen schon ein anderes Profil und hat natürlich auch letzte Saison in Karlsruhe, wo er hinausgeliehen war, definitiv gezeigt, dass er die Liga kann und auch in der Lage ist, da Tore zu schießen. Ich fände es schlimmer. Also sagen wir es mal so, keinen Stürmer haben oder Mikkel Kaufmann zusätzlich ausgeliehen haben, dann würde ich mich für Letzteres entscheiden.
Ja. Aber lassen wir uns mal überraschen, was sich in der kommenden Woche tun wird.
Genau, also traumhaft wäre natürlich auch noch irgendwie ein Linksverteidiger-Ersatz, der konkurrenzfähig ist, weil sich da bei Böckle, der auch gestern nicht im Kader stand, abzeichnet, dass er das wohl scheinbar auch aus Trainersicht nicht ist. Aber das ist vielleicht auch, gerade wenn man eben das Geld nicht locker sitzen hat, etwas zu viel des Guten.
Da ist etwas niedriger priorisiert, glaube ich.
Ja, wir haben auch Leute, die es notfalls spielen können. Selbst Ioa hat es schon gar nicht so schlecht gemacht letzte Saison. Oder man lässt Böckle dann doch noch mal ran. In der Vorbereitung hatte ich ihn mal gesehen gegen Liberec, glaube ich. Da war es ganz okay. Also muss man sehen. Aber ich glaube, da passiert nichts mehr. Wie gesagt, aber ich könnte mir, vielleicht hoffe ich es auch ein bisschen, vorstellen, dass im Sturm noch was passiert. Nächste Folge wissen wir mehr.
Genau. Thorsten, lass uns doch noch mal...
Lass uns auf Klo gehen.
Ja, lass uns doch mal diese kleine Türe öffnen, die zu unserer investigativen Journalismus-Ecke führt. Da ist ja dieses Toilettengate, was ich immer wieder in der Weltpresse jetzt lese.
Lass uns die Leute kurz auf den Stand bringen. Also, Moment, ich erkläre es kurz und dann kannst du das Update geben sozusagen.
Gerne.
Also, letzte Woche und eigentlich auch schon im ersten Heimspiel ist uns aufgefallen, dass eine der Toiletten neben unserem Block nicht mehr sehr klar bezeichnet wurde. Einerseits gab es da ein Schild für Männer, eins für Frauen. Und wir äußerten die Spekulation, dass es eine Unisex-Toilet, also eine Toilette im Prinzip für beide Geschlechter oder Leute, die sich keinem der Geschlechter wirklich zugehörig fühlen, ist. Also eine Toilette für alle. Und, das passt ja auch eigentlich zum Fortuna-Claim.
Fortuna für alle, Toiletten für alle.
Ja, ja, mal drüber nachdenken. Hier habt ihr es zuerst gehört. Trademark geht an uns. So. Da haben wir ja auch jemanden direkt angesprochen im Podcast, nämlich unseren Fanbeauftragten, den Dominik. Und er hat geliefert, also ein bisschen schon, ne? Ein paar Infos. Andi.
Ja, Dominik, vielen Dank für deine gute Zuarbeit, die wir hier sehr begrüßen und uns, ja, das hat uns sehr geholfen.
Auf weiterhin sehr gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank, du bist ein sehr guter Fanbeauftragter, der sich aller unserer Belange annimmt. Danke, lieber Dominik. Außerdem bist du sehr nett.
Ich habe gerade getrunken, ich habe sehr laut getrunken gerade. Ne?
Also, folgendermaßen begub es sich. Es war ein Harry Styles-Konzert vor wenigen Wochen in der Düsseldorfer Merkur-Spielarena. Und da Harry Styles für gewöhnlich mehr Weiblein als Männlein anzieht im Publikum, wurde mir nichts, dir nichts diese Herrentoilette zu einer Damentoilette umfunktioniert.
Von D-Live.
Von D-Live als Stadionbetreibergesellschaft. Und das wurde dann offenbar einfach, naja, so mittelmäßig zurückgebaut, denn die Schildchen. Also das Schildchen an der Tür wurde einfach gar nicht ausgewechselt und die Schilder oben an der Deckenhalterung wurden halbherzig abgerissen, sodass man das nicht so richtig gut erkennen konnte. Wir haben natürlich dann mal angeregt, ob man das denn nicht einfach als Unisex-Toilette vielleicht auf Dauer deklarieren könne, denn wie ja im letzten Podcast auch schon erwähnt, ist ja der Familienblock direkt auch da und möglicherweise müssen also auch Väter mit ihren Töchtern oder Mütter mit ihren Söhnen auf diese Toilette und es tut ja keinem weh. Und ja, das haben wir mal in Richtung Dominik adressiert. Und wie eben schon mal gesagt, D-Live ist Betreiber des Stadions. Das heißt, die Fortuna kann das natürlich nicht selbstständig einfach entscheiden, dass das dann so gemacht wird. Aber vielleicht haben wir ja über diesen Podcast einen kleinen Stein ins Rollen gebracht. Wir werden das für euch weiterverfolgen, denn das ist unsere Herzensangelegenheit.
Ja, Moment. Und es gibt da noch eine Ergänzung bezüglich des DFBs und der Europameisterschaft.
Ach ja, richtig. Ja, richtig, genau. Also Dominiks Informationen zufolge ist es also so, dass in der Vergangenheit der DFB bei Länderspielen durchaus Unisex-Toiletten hat einrichten lassen in den Arenen, wo sie gespielt haben. Da das letzte Heimspiel einer Nationalmannschaft allerdings in der Corona-Zeit in Düsseldorf war, ist das also nicht geschehen und deswegen wurde es also auch nicht einfach quasi weitergeführt. Aber es könnte ja durchaus möglich sein, dass im Zuge der Europameisterschaft im kommenden Jahr die UEFA auch darauf hinwirkt und dann sich vielleicht darauf etwas tut. Auch dann, selbst wenn das so sein sollte, werden wir das als Sieg für uns verbuchen, dass wir die UEFA dazu gebracht haben, dieses verstaubte System aufzubrechen.
Wir machen gerne ein Foto, auf dem wir beide auf das Unisex-Toilet-Schild zeigen, nach dem Motto Rentner, die auf Dinge zeigen.
Ja, falls die Düsseldorfer Journalie das hören sollte hier, Wir sind soweit.
Wir sind stets bereit. Ja, also die Sache ist also ins Rollen gebracht. Hier habt ihr es zuerst gehört. Und dann schauen wir mal. Aber kommen wir doch jetzt zu unserer Reise.
Apropos Rollen. Auch unsere Autoreifen rollten.
Genau. Nach Elversberg ins Saarland. Oder ins Saarland nach Elversberg. Man weiß es nicht.
Ja.
Das hatte ich jetzt verwirrt, ne?
Das war mir jetzt zu hoch.
Ja.
Für uns beide das erste Spiel im Saarland. Denn richtig. 1999 in der Regionalliga ist Thorsten, warum auch immer, nicht dahin gefahren. Dass ich da nicht hinfahre, ist klar. Also ich bin ja nur ein halb so guter Fan wie Thorsten, aber dass Thorsten da damals nicht war, da war ich schon ein bisschen schockiert.
Dringende Geschäfte. Hihihi.
Ja. Das erste Spiel im Saarland. Das Saarland kennt man ja bundesweit spätestens durch viele Verhodepiepelungen und Verunglimpfungen, die wir hier an dieser Stelle nicht wiederholen möchten.
Auf gar keinen Fall.
Nein.
Aber wir lieben das Saarland.
Ihr könnt es euch alle denken.
Ja. Na, und für mich ist das Saarland sozusagen die vorletzte Kerbe auf meiner Deutschland-Punktekarte. Denn mit dem Saarland habe ich jetzt in jedem Bundesland in Deutschland ein professionelles Fußballspiel besucht. Mit einer Ausnahme: Brandenburg. Ich habe noch nie ein professionelles Fußballspiel in Brandenburg gesehen und nicht, dass ich jetzt insgesamt unfassbar scharf drauf wäre, zum Beispiel zur Energie Cottbus zu fahren, aber die sind halt gerade in weiter Ferne und ich glaube, ansonsten käme auch nur Babelsberg in Frage. Da ist fußballerische Diaspora. Ansonsten habe ich alle anderen Bundesländer schon. Und so ist es sehr schön, dass ich jetzt auch endlich ein Fußballspiel im Saarland besucht habe, denn in Saarbrücken war ich zum Beispiel auch nicht. Nein, ich war damals im Pokal, der unter der Woche war, konnte ich aus beruflichen Gründen leider dort nicht hin. So, also es ging ins Saarland über 1000 Autobahnen gefühlt, aber es war die schnellste Verbindung und es wurde uns schon gesagt, dass man da nicht nach Elversberg direkt fahren sollte.
Ich habe nur kurz den Finger gehoben, ich wollte noch was einschieben. Und zwar, wir könnten mal nach Potsdam fahren, da haben wir ja einen gemeinsamen Bekannten und dann könnte man Turbine Potsdam gucken. Das wäre zum Beispiel eine vielleicht ganz vernünftige Möglichkeit, mal Brandenburg auf der Fußballlandkarte abzuhaken.
Sind die nicht gerade abgestiegen?
Ja, aber die spielen ja trotzdem in Potsdam. Und ist das dann kein professioneller Fußball mehr?
Eine zweite Frauenbundesliga. Na gut, Frauenbundesliga ist sowieso nur semi-professionell bei manchen Vereinen. Turbine Potsdam weiß ich jetzt gar nicht.
Naja, egal, das können wir off-air nochmal diskutieren. Ist mir nur gerade eingefallen.
Nein, das stimmt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da hast du recht.
Ja, kommen wir zurück zur Fahrt.
Und zum Minispar, zum Max-Spar-Parkplatz, ehemals Praktika.
Max Bar. Bisschen, so. wenn schon Schleichwerbung, dann richtig. Max Bar.
Die gibt's bei uns hier im Westen nicht so, ne?
Nee, habe ich auch noch. Also ich kenne das namentlich, aber wüsste jetzt auch tatsächlich nicht, wo das hier bei uns irgendwo in der Region sein sollte.
Ist ein Baumarkt.
Genau, ist ein Baumarkt. Hat angabegemäß 350 Parkplätze. Und das ist dann also der offizielle Gästeparkplatz. Und von dem aus fahren dann Reisebusse bzw. Linienbusse etwa 10, 12 Minuten über die Autobahn, eine Autobahnabfahrt von uns aus gesehen wieder zurück und man landet am Gästeeingang der Ursafarm Arena an der Kaiserlinde, ehemals Waldstadion an der Kaiserlinde, und die namensgebende Kaiserlinde ist bei einem Orkantief vor 10 oder 12 Jahren hops gegangen.
Ja, das ist sehr bedauerlich, auch also unsere Kondolenz von dieser Stelle.
Ja.
Auf der Fahrt stellten sich die Fortuna-Fans und die Elversberger gegenseitig Fragen. Naja, es war doch eher einseitig, dass ein paar Fortuna da Fragen stellten. Und es kam die spannende Frage auf, also ich weiß nicht, ob da einfach Interesse...
Spannend, ja.
Ja, bitte in Anführungszeichen. Welcher Ort, also Elversberg ist eine Doppelgemeinde zusammen mit der Gemeinde Spiesen. Das hatten wir letzte Woche ja schon erwähnt. Es wurden auch schon alle Wortwitze gemacht, sodass ich das nicht nochmal wiederhole. Und da kam die Frage auf, ja, welcher Ort hat denn mehr Einwohner, Spiesen oder Elversberg? Woraufhin der Elversberger antwortete, ja, das kann man so gar nicht sagen.
Und doch, man kann es so sagen, weil diese Daten werden ja statistisch erhoben. Die letzten Daten, die ich dazu finden konnte, waren aus 2010. Da hatte die Gemeinde Spiesen 6.361 Einwohner und die Gemeinde Elversberg 7.000. 1415 Einwohner. Also die Antwort auf diese brandheiße Frage ist Elversberg.
Na gut, da müssen wir jetzt allerdings fairerweise sagen, das sind 13 Jahre alte Daten. Das ist vielleicht in der Tat nicht mehr ganz aktuell, ne?
Ja, so. Aber man wird es dennoch wahrscheinlich schon sagen können. Also ja. Ich denke, diese Zahl, wenn man bei den Rathäusern der Städte anfragen würde, würden die wahrscheinlich die Einwohnerzahl ermitteln können.
Wenn der Bürgermeister von Elversberg hier mithört, Herr Wovon Bürgermeister, bitte, bitte liefern Sie diese Informationen. Wir reichen das dann nach im Karlsruhe-Podcast. Genau, da war das Stadion. Wir hatten Karten für den Gästeblock. Über den Kartenkauf, den chaotischen, hatten wir ja schon was gesagt. Tatsächlich wurden ja auch die Leute gebeten, möglichst früh anzureisen und Fahrgemeinschaften zu bilden, was ich immer sehr lustig finde als Formulierung. Und also wie zu sagen, zum Arbeitsplatz, ist ja unser Arbeitsplatz sozusagen, die Tribüne. So, dass man von dem Schlimmsten ausgehen konnte, aber rein organisatorisch lief es fairerweise, was den An- und Abtransport betraf, zumindest für uns ziemlich gut. Also da gab es keine größeren Probleme. Und dann gab es eben zwei Eingänge, eine zum Stehplatzbereich und einer zum Sitzplatzbereich. Und da ging man dann durch und stellte fest hinterher, da kommt man eigentlich im gleichen Bereich wieder aus. Also eigentlich ist diese Trennung am Eingang kompletter Mumpitz.
Ja, und an den Mundlöchern wird auch nicht mehr kontrolliert. Also es war dann auch tatsächlich erstmal egal, ob man eine Stehplatz- oder eine Sitzplatzkarte hatte.
Richtig.
Weil man ging einfach durch getrennte Eingänge und landete auf einem großen Vorplatz. Und von diesem großen Vorplatz ging man einfach dahin, wo man wollte.
Groß ist auch wieder in Anführungszeichen zu setzen. Also gemessen auch an Gästebereichen in Stadien ist es ein eher kleiner Platz gewesen. Es ist ja auch das kleinste Stadion dieser Zweitligasaison, habe ich irgendwo jetzt gehört in den Real-Life-Berichten, als ich sie geguckt habe. Und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass der Gästebereich mit seinen, ich glaube, immerhin schon 2000 Plätzen, was deutlich mehr als 10% des Stadions sind, trotz allem nicht sonderlich groß ist. Und ja, der ist jetzt allerdings auch nicht gerade im Volksfestcharakter ausgestattet, sondern der hat da drei Buden rumstehen. An zweien von denen gibt es Fressalien, an einer nur Getränke. Naja, und wenn es da Fressalien gibt, was gibt's da auch?
Die Wurst der Woche.
Ganz genau.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche, die aß ich dieses Mal und ich glaube, du hast auch eine gegessen, eben an der Wurstbude in Elversberg. Ich schreibe ja, und das ist jetzt kleine Schleichwerbung sozusagen, auch für unser Gebrabbelrot-Weiß Instagram-Profil, schreibe eigentlich immer schon live meine Wertung der Wurst auf und sende diese auch mit Foto. Schaut da mal drauf, wenn ihr möchtet, Gebrabbelrot-Weiß bei Instagram. Und diejenigen, die das verfolgen, wissen bereits, die Wurst war Grütze.
Ja, war gar nicht gut.
Die wurde halt auf so einer Bratplatte, wurde so eine längliche, dünne Bratwurst vorgebraten und die lag dann da schon ein paar Minuten, wurde in ein ordentliches Brötchen reingetan und dazu reichte man ein Tütchen Senf. Da bin ich doch immer sehr negativ schon eingestellt, wenn man immer diese kleinen Senftütchen, wo es auf der einen Seite, also einfach als Wurstnutzer, als User für die User Experience, immer nervig ist, die Dinge aufzumachen. Meistens hat man dann irgendwie senfversaute Hände und richtig gut die Wurst mit Senf drapieren kann man auch nicht. Und zweitens ist es natürlich auch für die Umwelt nicht gut, wenn so viel Müll entsteht, obwohl man das ja alles über Tuben lösen könnte. Das ist vielleicht so ein kleiner Verbesserungsvorschlag, also bitte keine Senftütchen. Ja, und dann, wenn die Wurst halt so eine fettige, aufgeplatzte, fast gebrochene Wurst, die dann auch nur noch lauwarm ist, in einem leidlich, ja doch, oder sagen wir halbwegs frischen Brötchen ist, dann ist es trotz allem leider nicht lecker. Also da hatte ich so ein bisschen auf mehr gehofft. Manchmal denkt man ja da, ach, da ist Tante Käthe mit dem Wurstgrill und die macht's mit Liebe, aber es war halt einfach so ein, ja, keine Ahnung, so ein Wurstwagen, wie er vielleicht irgendwie auf dem Dorf oder auf dem Marktplatz steht, wenn irgendwo Markt ist. Ne?
Ja, es war aber von tatsächlich, ich habe das hinterher recherchiert, die Metzgerei oder der Schwamm heißt die Firma. Die gibt es irgendwie seit 1920, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Also tatsächlich ein einigermaßen lokales Ding. Leider nichtsdestotrotz nicht besonders gut. Ich glaube, es liegt dann natürlich auch an der Zubereitungsart und an der Dauer, wie lange diese Würste dann auch da einfach schon liegen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt zu Hause nochmal nachbauen würde mit diesen Würsten, dann könnte man da wahrscheinlich ein ordentliches Ergebnis hinbekommen vom Holzkohlegrill oder halt auch von mir aus auch von einem Gasgrill mit einer ordentlichen Temperatur und dann frisch aufs Brötchen. Aber die lagen halt auch einfach ein bisschen zu lang da, sodass die Enden dann schon so zäh und schrumpelig wurden. Einziger positiver Punkt, man hätte auch noch eine rote Wurst nehmen können. Ich habe mich diesmal auch für die weiße Bratwurst entschieden. Die rote esse ich aber tatsächlich auch ganz gerne. Die ist meistens etwas würziger. Gibt es auch in Kaiserslautern im Stadion. Scheint so ein süddeutsches Ding zu sein. Und weil es nochmal was anderes ist als eine Krakauer von der Art. Ja, aber ich gebe dir vollumfänglich recht. Leider wirklich keine gute Wurst in dieser Zubereitungsart und Kombination.
Ja, also Elversberg siedeln wir, wie wohl auch die Mannschaft sportlich, eher im unteren Drittel der Liga an. Und so ging es dann nach kurzen Gesprächen mit Dominik, den wir kurz getroffen hatten, dann in unseren Block auf die schöne Stahlrohr-Tribüne mit ihren, ja wirklich, das ist die billigste Form von, waren es IKEA-Stühle, also so diese Stühle mit Metallbeinen und dann so eine Plastikschale. Also auch keine Schalensitze, sondern einfach Stuhlreihen, ne?
Stapelstühle und ja. Die Stühle waren unten mit Kabelbindern miteinander verbunden, dass man sie nicht einfach rausnehmen konnte. Ich habe lustigerweise ganz am Ende einen gesehen, der hatte die Schildchen, die man auf den, also auf jeder Stuhl hatte ein Schildchen draufgeklebt mit Reihe und Sitzplatz. Und dieser Mensch hatte sehr viele von diesen Reihe- und Sitzplatzschildchen in der Hand. Er hatte sie offenbar abgeknibbelt aus Langeweile im Rahmen des Spiels.
Sehr lustig,
ja. Naja.
Ja, genau, auf den Stühlen, aber das stimmt, ne? Auf den Stühlen stand dann entsprechend immer Reihe- und Sitzplatz drauf. Es war dann auch recht gut besucht, das kann man sagen. Wir hatten den Eindruck, dass die Fortunen, die um uns herum sich befanden, auch recht gut gebechert hatten. Das ist auch sportlich, finde ich. Also so samstagmittags um 12 schon richtig einen im Tee zu haben, dafür muss man ordentlich Gas geben. Chapeau dafür, ob man dann so viel Spaß bei so einem Spiel hat, das frage ich mich immer, ist so die andere Frage. Aber und die Stimmung war tatsächlich relativ gut, was möglicherweise auch mit dem Geschehen auf dem Rasen zu tun hatte. Das soll ja manchmal eine Wechselwirkung haben, habe ich mir sagen lassen. Aber insgesamt muss man sagen, der Sitzplatzbereich war links vom Stehplatzbereich. Wenn ihr es im Fernsehen gesehen habt, ne, habt ihr es ja mitgekriegt auf der linken Seite. Es gab auch eine ganz nette Choreo der Ultras, die wir von unserem Sitzplatz aus gar nicht sehen konnten. Die hat man dann auch erst später im Fernsehen gesehen, auf der groß Angriff zu lesen war. Und das war ja dann letztendlich auch sportlich das Programm heute, kann man so sagen, im historisch ersten Zweitligaspiel an der besagten Kaiserlinde, die nicht mehr existiert.
Wenn wir gerade über die Choreo der Düsseldorfer Fortunisti sprechen, dann öffne ich gerne meine Rubrik Andis Pyro-Ecke.
Das haben wir noch nicht beschlossen, ob das eine Rubrik ist.
Nein, das ist. Ich wollte gerade sagen, dass wir da jetzt keinen Jingle für produziert haben bisher. Aber das ist ja immer so mein Steckenpferd, die Bu.
Andis Pyro-Ecke.
Pyro-Ecke, Ecke. Und diesmal hat mir das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es gab eine schöne konzertierte Aktion, viel roter Rauch, der gut sichtbar, weil das Dach einigermaßen tief auch hängt über dieser Tribüne, langsam dort abzog. Das fand ich ein sehr stimmiges Gesamtbild mit dieser Angriff-Choreografie, mit dem Bogenschützen, der da noch hochgezogen wurde. Im weiteren Verlauf gab es dann ein paar rote und weiße Fackeln und nochmal ein, zwei, drei Rauchtöpfe. Also alles in allem, sag ich mal, 3,5 von 5 Sternen von mir.
Interessanterweise ist es ja so, dass logischerweise die Pyrotechnik verboten ist und auch der Stadionsprecher, der anfangs sehr laut gedreht war, unangenehm laut, aber das haben sie irgendwie später ein bisschen korrigiert. Oder wir waren so besoffen über den Erfolg, dass es uns nicht mehr gestört hat. Natürlich hat er auch das entsprechend wieder moniert. Es ist ja dann trotzdem interessant, dass das Fernsehen diese Bilder aber trotzdem gerne zeigt. Ne? Immer dieses Pharisäertum. Ne? Die Kommentatoren regen sich dann immer auf und auch, was alles passieren kann. Und da hinten stehen schon wieder 3 Kinder in Flammen. Und auf der anderen Seite zeigen sie es aber und sagen dann auch schon mal gerne, ja, und hier die Düsseldorfer haben gut Stimmung gemacht und so. Also, make up your minds, ne? Entscheidet euch jetzt mal. Ist das jetzt böse oder ist es jetzt eigentlich doch irgendwie super? Wir kennen die Regeln ja alle und manchmal ist es natürlich auch blöd für den Verein. Also, wir können es jetzt vielleicht auch nicht immer vorbehaltlos alles gut finden, aber es wäre jetzt auch gelogen, wenn wir sagen würden, ja, das sieht nicht geil aus, ne? Das muss man dem ja auch sagen. Das
ein zweischneidiges Pferd ist das.
Ja, ganz genau. Ja, aber kommen wir doch dann, TV-Kameras ist noch ein gutes Stichwort. Wer wie ich natürlich jedes Drittligaspiel einzeln in der Spielverärgerung Elversberg letzte Saison verfolgt hat, zusammen mit Daniel Thun saßen wir Arm in Arm und haben alle Drittligaspiele geguckt. Dem ist aufgefallen, dass tatsächlich die TV-Kameras, wichtiger Fakt für euch, die Seite gewechselt haben. Tatsächlich wurde nämlich bisher von der Gegengrade eigentlich immer gefilmt, so und dass das TV-Bild also auf die Haupttribüne schien und man die Straße im Hintergrund immer an den Ecken sehr gut sehen konnte, wo dann auch, ich glaube, der Mannschaftsbus von Fortuna, der stand auf der anderen Seite, geparkt war. Und das haben sie eben jetzt gedreht, sodass die Kamera jetzt eben
die wunderschöne Baustelle einfängt.
Die Baustelle auf der Gegengrade einfängt und eine Rarität bei TV-Übertragungen, die beiden Trainerbänke.
Stimmt, ja.
So viel dann nur, also das ist so für die TV-medial Interessierten von euch, für die Zweitliga-Übertragung wurde, aus welchem Grund auch immer, ehrlicherweise, das kann ich jetzt auch nicht sagen, wahrscheinlich, weil da drüben gebaut wird und es problematisch wäre, wenn man da immer alles auf und wieder abbauen muss oder so, denn ganz fertiggestellt ist Stadion noch nicht, das haben sie auch im Fernsehen gesagt, da wird noch ein bisschen gebaut und man konnte es auch sehen an der einen Seite, da fehlt noch Plätze.
Kann mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass ja jetzt in der zweiten Liga Abseitstechnik eingesetzt wird. Und man.
Die spielen auch in den Ligen drunter mit Abseits, Andi.
Ja, ich meine mit Videoreferee, entschuldige bitte meine etwas unpräzise Ausdrucksweise, das werde ich für die kommenden Folgen anders machen. Aber es wird ja mit Video Assistant Referee gespielt und dort braucht man ja auch entsprechende Kameras auf diversen Höhen des Strafraums und auch für die Torerzielungstechnik. Wobei, die haben wir in der zweiten Liga nicht. Entschuldigung, das ziehe ich zurück. Ja. Aber gerade für die Abseitslinien ist es meines Erachtens nach notwendig, dass entsprechende Kameras installiert sind und da auf der Gegengrade auf jeden Fall auf der Seite, die jetzt im Fernsehen zu sehen war, mindestens mal auf der von im Fernsehen sichtbaren linken Seite sehr wenig Bebauung war und da sehr wenig Technik dann hätte platziert werden können, aus meiner Sicht, die dann auch fix das Ganze aus einem fixen Winkel einfängt, wäre es aus meiner Sicht etwas schwierig, das, glaube ich, zu realisieren. Das ist meine These.
Oder kurz zusammengefasst, wir wissen es nicht.
Ja, aber es ist ja viel schöner, so ein bisschen zu spekulieren.
Nee, aber wenn man kann, so einen Witz darf ich doch mal machen. Andi, sei doch nicht so beleidigt, wenn ich dich hier foppe.
Das finde ich jetzt nicht gut. Und dann möchte ich auch mal.
Wenn ich dich necke.
Nee, ja.
Okay, nee, dann sage ich was zur Aufstellung. Jetzt sage ich was zur Aufstellung. Dann kann ich das Spiel hier zum Glück erzählen. Das ist sehr gut. Es gab ein paar Wechsel in der Aufstellung. Das bot sich sicherlich nach dem Paderborn-Spiel an. Engelhardt kam für den allerdings auch Verletzten. Marcel Sobotka. Johannessen feierte sein Startelfdebüt für Ao Tanaka. Und Vincent Vermey durfte im Sturm für Daniel Ginczek ran. Das hat sich dann auch taktisch so bisschen verschoben. Also es war wohl tendenziell eher so, dass Johannessen und Appelkamp so auf einer Höhe als Achter-Zehner spielten und Engelhardt als so ein klarer Sechser dahinter. Ansonsten war natürlich auch Jastremski das erste Mal schon im Kader und das hat uns, glaube ich, sehr gefreut, zumal er später auch noch eingewechselt wurde. Tim Oberdorf nach seinem pfeifrischen Drüsenfieber erstmals wieder im Profikader, nachdem er zweimal in der Regionalliga, glaube ich, zum Einsatz gekommen war. Ja, ich glaube, das Raster gefallen ist Böckle. Wurde noch ein anderer Spieler gestrichen? Jetzt außer, sagen wir mal, den Nachwuchsleuten? Ich glaube nicht, ne?
Nee.
Ja. Ja, und das heißt, mit leicht verändertem System die Fortuna und mit leicht verändertem Personal. Und das Spiel ging los. Wir hatten ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angekündigt. Elversberg war bisher doch sehr frech und forsch in seinen bisherigen Partien und hatte da auch durchaus den Gegnern Probleme bereitet, sei es Hannover, sei es Kaiserslautern und sei es wen haben sie im zweiten Spiel? Rostock gewesen. Da waren sie immer in Führung gegangen, hatten aber hinten raus die Führung dann immer verspielt, sodass man sich schon eigentlich auf stürmisches Elversberg einstellen konnte. Und ich würde sagen, so 5 Minuten war das auch der Fall.
Ja, die haben ganz gut losgelegt, haben direkt einen weiten Schlag nach vorne gehabt, den Kastenmeier natürlich ohne Probleme abfangen konnte. Aber sie haben frech und fröhlich und frei aufgespielt. Es gab eine Hereingabe von rechts, die Appelkamp so gerade eben noch wegklären kann, weil dahinter ein Elversberger Spieler mehr oder weniger einschussbereit stand. Und da war schon mal die Tonalität gesetzt. Die Elversberger haben am Anfang viel über die Flügel gespielt, haben die Flügel überladen, haben uns damit zumindest die ersten 2, 3, 4 Minuten echt ein bisschen kalt erwischt, ohne dass es jetzt richtig gefährlich wurde. Aber dann hat die Fortuna sehr zügig das Heft in die Hand genommen und hat angefangen zu zeigen, okay, wir sind die etablierte Zweitligamannschaft, wir sind diejenigen, die gerne aufsteigen möchten. Wir machen jetzt hier mal das Spiel.
Ja, also in den ersten paar Minuten habe ich schon gedacht, oh, das wird heute unangenehm. Wie gesagt, weil die gut loslegten, aber das Feuer war dann wirklich sehr schnell erloschen. Und ich glaube, dann in der 5. Minute hat auch Klaus so die erste Chance. Da hat er noch so einen Schuss auf der rechten Seite verzogen, nachdem Vermeij den per Kopf abgelegt hatte. Aber ab dem Moment hat Fortuna wirklich das Heft des Handelns, die Spielkontrolle übernommen und hat sie auch, kann man so sagen, bis zum Abpfiff nicht mehr abgegeben. Das war ganz gut. Eine Anmerkung, wir haben im Stadion gar nicht drüber gesprochen, weil ich mir auch nicht sicher war. Beim Fernsehen konnte ich es dann genauer sehen. De Weiss hat jetzt eine Glatze, hat sich Haare komplett rasiert, ne?
Ja, ich hatte es auch wahrgenommen, so ein bisschen, und habe aber auch gedacht, ja, es ist irgendwie anders. Ja, aber er wirkt dadurch noch mal gefährlicher. Er müsste sich jetzt nur noch den Kopf tätowieren, dann wäre er richtig krass gefährlich.
Naja, den Nacken hat er ja schon tätowiert. Ja. Ich hatte richtige Japs-Damm-Vibes. Ne? Also die Älteren unter euch werden vielleicht den großartigen niederländischen Verteidiger Japs-Damm lange bei Manchester United vielleicht noch kennen. Ja, und wenn er dann so spielt wie gestern oder auch schon tatsächlich, wie ich finde, die ganzen letzten Wochen, dann ja, ist das unser Zweitliga-Japsdamm zumindest. Ne? Also das kann man vielleicht sagen.
Ja, De Weiss mit wirklich guter Leistung. Aber wenn wir das jetzt fortführen, wir kommen ja aus dem Loben kaum heraus hinterher.
Genau, aber fangen wir doch einfach an mit dem 1:0. Das war nämlich in der 11. Minute. Da wird der Ball auf der linken Seite erobert und geht dann von Gavory, glaube ich, zu es ist auf der linken Seite selbst, ist es Engelhardt, der den Ball nicht nur gut erobert, sondern einen diagonalen Flachpass auf Appelkamp so im Mittelkreis spielt, der den Ball kurz nach vorne treibt und dann Klaus auf rechts einsetzt und Klaus zieht dann durch die Beine des Verteidigers, ich glaube, es ist Maurice Neubauer, durch die Beine auf die lange Ecke flach ab und ja, krönt seine Vertragsverlängerung gleich mit dem 1:0. Aber das war auch, sag ich mal, wirklich über 3 Stationen zack, 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 schnell herausgespielt. Das zeigte, okay, wenn wir so spielen, dann kriegt Elversberg Probleme. Und so war es ja dann.
Ja, schönes Tor, kann man nichts so sagen. Ich habe gedacht, dass er, also aus dem Stadion heraus hatte ich eher das Gefühl, dass er vielleicht sogar noch weiter außen stünde. So, also ich war im Fernsehen hinterher echt überrascht, wie zentral er doch noch stand. Also ich hatte ihn irgendwie viel weiter außen verortet. Ja, aber einfach schönes Ding. Torwart hat keine Chance. Der Ball geht verdeckt durch die Beine und ja, keine Möglichkeit für den Torwart, da nochmal dran zu kommen. Und beflügelt von diesem schönen Tor macht die Fortuna direkt weiter und in der 14. Minute gibt es direkt das 2:0. Es gibt eine Ecke, wo ich glaube, dass man sie gar nicht geben muss. Also es sieht irgendwie ein bisschen so aus, als würde De Weiss vor dieser Ecke den Ball aufs Tor bringen und halt einfach zu hoch ansetzen. Also dass da wirklich der Gegenspieler noch am Ball war, habe ich in den Fernsehbildern nicht so erkennen können. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Diskussion dann und man sieht auch schon, dass De Weiss so in Richtung Heimpublikum so ein bisschen irritiert schaut. Also das bereitet quasi jetzt gleich schon die Szenen vor, die im Nachgang passieren. Appelkamp schießt die Ecke von der rechten Seite mit dem rechten Fuß vom Tor weg und De Weiss rennt ein, läuft ein und hat wahnsinnig viel Platz und schädelt ihn rechts unten in die Ecke, ins Tor. Und im Zuge seines Jubels rennt er dann zum Heimblock, macht da so ganz komisch, also so ein bisschen gestikuliert er da rum, freut sich in Richtung Heimblock.
Er hat erst gejubelt und dann kamen viele Pfiffe aus dem Heimblock und daraufhin hat er gestikuliert. Aber er hat natürlich schon angefangen, ne?
Ja, und ich glaube auch, es gab, wie gesagt, schon vor der Ecke gab es da auch schon, da gab es so ein, zwei, ich habe extra nochmal zurückgespult, weil da gab es so ein, zwei Blicke von De Weijs schon in die Heimtribüne hinein. Ja, hat er Gelb für bekommen. Ja, rumprollen gibt dann Gelb. Ist okay, ist vertretbar.
Muss er nicht machen. Wir erinnern gerne an das Heimspiel gegen Kaiserslautern letzte Saison, als John Zimmer unter anderem und ein paar andere lauterer Spieler das bei dem doch sehr schmeichelhaften Lucky Punch zum Siegtreffer in der Nachspielzeit vom Heimblock machten. Sowas tut man halt genau, nicht und das muss auch De Weijs lassen. Von daher ist Gelb vollkommen gerechtfertigt. Und dann aber auch Schwamm drüber. Also von daher. Ja, der Ketchup-Flaschen-Effekt trat also bei dem Spiel ein. Wir haben letzte Woche noch über ihn in anderem Zusammenhang gesprochen. Aber es wurde ja doch die letzten Wochen schon diskutiert, dass Fortuna so wenig Torchancen nutzen würde und so torungefährlich sei. Und ja, auf einmal kam alles auf einmal. Hier fing es jetzt so langsam an. Und im Prinzip lief die Offensive, also nicht nur, dass wir es defensiv sehr kontrolliert hatten, auch da fiel übrigens De Weijs sehr positiv auf. Also ich müsste mir mal die individuellen Stats angucken, aber gefühlt hat er wirklich fast jeden Zweikampf da gewonnen, vor allem in der Luft.
De Weijs auch zweites Tor in Folge jetzt.
Ja, auch das, genau. Und so ist ja auch Torjäger jetzt mit Jollis zusammen in der Liga, nämlich jeweils zwei Treffern. Vielleicht brauchen wir den Mittelstürmer gar nicht, sondern De Weijs demnächst weiter vorne. Nee, aber ich will damit nur sagen, also da vorne, das lief ziemlich, also dafür, dass diese Konstellation und Kombination an Spielern das erste Mal zusammengespielt hat, muss man sagen, lief die Kugel verdammt gut da vorne rum. Granted, Elversberg hat auch diese Räume gelassen. Elversberg ist keine Mannschaft, die abwartend hinten drin steht, wo du es schwer hast, wie es jetzt zum Beispiel bei Paderborn war, die extra ihren Stil im Prinzip geändert hatten im Spiel gegen uns, die ja sonst eigentlich auch nicht so spielen, sondern wir hatten halt die Räume und das kam nicht nur eben Appelkamp und Johannessen auf der 8 zugute, sondern eben auch auf den Außen Klaus und ja, vor allem Ioa, der für mich sogar noch, obwohl Klaus das Tor gemacht hatte, der auffälligere von beiden waren, der doch, ich glaube, Reichelt hieß der Gegenspieler, der kam auch neu in die Elf, weil ich glaube, Fellhauer heißt der andere oder der etatmäßige Rechtsverteidiger. Er war mit Ioa durchaus überfordert. Also nicht nur mit Ioa, das werden wir gleich beim dritten Tor sehen, aber Ioa hat ihn doch, also gut Meter eigentlich bei jedem Sprinter abgenommen und also sich mit, sag mal, einem guten Trick den Ball an ihm vorbeigelegt, immer mal wieder in die Mitte geflankt. Die Flanken kamen schon nicht schlecht, aber sie trafen irgendwie nie auf Vermey. Da ist halt dann immer der Nachteil mit einem Stürmer, dass nicht immer alle so schnell nachrücken und natürlich ist Appelkamp oder auch Johannessen sind beide keine Kopfballmonster. Aber also die Außenbahnen funktionierten gut. Elversberg schien sich ein bisschen mehr auf die rechte Seite zu konzentrieren, die ja auch typischerweise unsere Schokoladenseite ist. Und so dass auf links ein bisschen Freiheiten für Ioa waren. Der hatte dann auch mal abgezogen. Das war dann kurz nach dem Tor ein Flachschuss, der aber direkt auf den Keeper ging. Ja, und insgesamt muss man sagen, also Fortuna hatte das jetzt sehr gut im Griff und konnte immer wieder Nadelstiche setzen, ohne jetzt, dass da die ganz großen Chancen rauskamen. Aber wir mussten ja auch nicht. Wir waren schließlich 2-0 vorne. Und Elversberg hat sich da so ein bisschen die Zähne ausgebissen in der Phase.
Ja, es gab so um die 19., 20. Minute herum so eine ganz leichte Druckphase von Elversberg, wo Zimbo ein bisschen unbeholfen in 1:1 geht und Hoffmann dann im Strafraum etwas spektakulär weggrätschen muss, aber am Ende gibt es dann Steckpass ins Abseits. Also das waren dann schon die erwähnenswertesten Situationen von Elversberg. Also wir hatten die wirklich gut im Griff und genau. Ja, Johannesson kriegt von mir ein extra Lob, einen Glitzersticker in sein Fleißheftchen geklebt heute. Was der da gemacht hat in seinem Startelf-Debüt, wirklich eins mit Sternchen. Das hat mir so sehr gut gefallen. Jeder Jeder Ball, den er gespielt hat, war überlegt, war gut. Ob er, selbst wenn er ihn nicht gespielt hat und den Ball einfach durchgelassen hat, hat das einen positiven Effekt gehabt. Also ich bin schockverliebt in Herrn Johannesson. Bitte weiter so.
Ja, genau. Also natürlich müssen wir da die Kirche im Dorf lassen. Es war jetzt erstmal nur ein Spiel. Aber er hat zumindest angedeutet, dass uns da ein richtig guter Griff gelungen sein könnte. Aber natürlich immer noch mit dem großen Könnte, ohne dass wir jetzt zum Fazit kommen. Das war jetzt natürlich, also dieses Dreieck im Mittelfeld, das hat sehr überzeugt. Johannessen, Erpelkamp und Engelhardt mit 20, 22 und nochmal 22 Jahren. Allerdings auch blutjung. Man darf zumindest mal ein Fragezeichen machen, ob auswärts beim HSV das genauso gut funktioniert in dieser Konstellation. Von daher, ja, wir loben sie jetzt alle für diese Leistung. Jetzt aber zu behaupten, ja, wir brauchen Sobotka oder Tanaka gar nicht mehr oder so, da würde ich die Kirche mal im Dorf lassen. Das war heute oder gestern angedeutet, dass, und sehr vielversprechend, dass das auch Engelhardt, ne, den kann man sicherlich auch definitiv da ins Lob mit einschließen. Appelkamp spielt die ganze Saison schon eigentlich ziemlich hervorragend. Das ist sehr vielversprechend. Ob das immer in dieser Konstellation passieren wird, ist die andere Frage. Aber wir können uns, glaube ich, einig sein, dass uns mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr guter Griff mit Johannessen da gelungen ist. Das kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben dann noch kurz vor der Halbzeit mal so eine Chance. Das war jetzt, glaube ich, die einzige, die die Sportschau von Elversberg wirklich gezeigt hat. Der Weitschuss, der eigentlich fast vorbeigegangen wäre von Neubauer, den Kastenmeier dann aber trotzdem zur Ecke klärt.
Eine leichte Unsicherheit. Ja, oder auch nicht.
Und es gab eine wundervolle Defensivszene, die ja im Fernsehen sowas nicht gezeigt wird, aber wo uns beide das Herz aufgegangen ist. Da lachte unser Herz, wie ein ehemaliger Fortuna-Trainer, Grüße sind raus an Uwe Rösler, sagen würde. Ging eine Flanke in den Strafraum und Fagir, der Stürmer von Elversberg, stand perfekt. Und De Weijs mit all seiner Routine rempelte ihn minimal, dass er so aus dem Tritt kam, dass er die Flanke nicht mehr erreichen konnte und der Ball einfach locker in die Arme von Kastenmeier segelte. Das ist, ich möchte sagen, ich glaube, wir sind auf dem besten Wege, dass wir den alten De Weijs aus seiner ersten Rückrunde wiedersehen. Das war so eine Szene, die hat uns gesagt, ja, genau so macht man's. Das hat uns sehr gut gefallen. Aber es passierte ja noch was Besseres in der 42. Minute. Hä?
Ja, das 3-0, das fällt dann in der 42. Minute. Wir haben eine geile Grätsche von Zimbo, der sofort einen Seitenwechsel einleitet über Hoffi, Jordi, der dann mit der zweiten Ballberührung nach vorne steil zu Johannesson, der mit einer weiteren Ballberührung zu Vermey, der ihn steil schickt. Und dann, ja, er mit einer gewissen Grundschnelligkeit, die mich überrascht hat, gegen den Verteidiger. Und er macht das Tor sehr souverän, in die kurze Ecke flach reingeschoben. Der Torwart kommt raus, aber irgendwie macht er den Winkel dadurch nicht kürzer. Also es ist eine ganz, ganz abstruse Situation. Und was mich vor allem hinterher überrascht hat, ist, dass die Torwahrscheinlichkeit nur 17% war. Ich hatte irgendwie, als ich das gesehen habe, gedacht, ja klar, macht er auf jeden Fall rein. Aber rechnerisch 17%.
Also der Verteidiger, es war wieder Reichelt, der schon auf der rechten Elversberger Seite Probleme mit Joa hatte. Der ist natürlich sehr nah an Vermey dran und vielleicht spekuliert der Torwart, dass er ihn irgendwie noch kriegt. Aber Vermey macht das eigentlich ganz gut, weil er den Ball auf den anderen Fuß vom Verteidiger weglegt, sodass der Verteidiger theoretisch an Vermey irgendwie vorbei muss, was halt bei 1,96 nicht so einfach ist. Und dadurch ist es halt nichts Halbes und nichts Ganzes, wie du schon gesagt hast, auch beim Torwart. Aber es ist jetzt auch kein Torwartfehler oder so. Vermey macht das einfach sehr abgeklärt. Ne? Und ich habe ihn letzte Woche kritisiert, dass ich finde, dass da ein bisschen mehr kommen muss. Und das war jetzt genau das, ne, was ich natürlich von einem Mittelstürmer sehen möchte, wenn er einmal so steil, wirklich geil eingesetzt wird von Johannessen, dass er dann das auch wirklich so eiskalt vollstreckt. Das war wirklich hervorragend gemacht.
Genau, dann passiert nicht mehr so viel in der ersten Halbzeit.
Moment, da ist vorher noch in der 44. Minute, gibt es nämlich nochmal einen schönen Schuss von Gavory, den wirklich Christoph, der Torwart von Elversberg, Nicolas Christoph, wirklich nur mit Mühe so nach vorne abklatschen kann. Das war vielleicht noch eine gute Szene, nicht, dass jetzt ein zwingendes Tor war. Und Vermey legt dann nochmal auf Klaus ab, der Volley auch sehr knapp dann noch drüber schießt. Also da war Elversberg wirklich in den Seilen noch ganz kurz vor der Pause. Fortuna hat nicht noch weiteres Kapital. draus schlagen können, aber ich sag mal, wir wollen auch nicht zu gierig werden, denn also das war sicherlich nicht nur die erste beste Hälfte der Saison, sondern insgesamt einer der besten ersten Halbzeiten unter Tune natürlich, auch mit einem Gegner, der es zugelassen hat, aber das war, im Fernsehen haben sie es gesagt und wir haben es im Stadion auch gesagt, das war eine Lehrstunde, da hat Elversberg richtig Lehrgeld bezahlt. Willkommen in der zweiten Liga.
Und willkommen in der zweiten Halbzeit. Nach einer kurzen 15-minütigen Pause, wie das so üblich ist im Fußball, geht es in die zweite Halbzeit. Wir hatten gedacht, heieiei, nicht, dass die sich jetzt nochmal mit dem Mut der Verzweiflung uns entgegenwerfen, genau, und nochmal richtig Gas geben. Nö, haben sie nicht.
Nee, also sie wollten bestimmt, aber Fortuna hat im Grunde genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Und die erste wirkliche Chance, die gehört auch der Fortuna in der 52. Minute, kommt über ein paar Umwege der Ball zu Engelhardt im Strafraum, der wirklich schon dicht umringt von drei Leuten ist, sich dann noch nach auf außen mit dem Ball bewegen kann und aus Spitzenwinkel dann aber den Ball ans Außennetz setzt. Das war, also es war halt einfach sehr nah am Tor, deshalb war es die gefährliche Szene. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Johannessen jetzt die Ecken von links tritt. Also Appelkamp tritt die nur von rechts, also im Prinzip immer vom Tor weg.
Immer vom Tor weg, genau, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist war neu, ja.
Genau, und ja, also Fortuna hat es im Griff, ohne dass jetzt die großen Torchancen rausspringen, muss ja auch nicht sein. Also ne, wir führen da 3-0, warum musst du jetzt Risiko gehen auf irgendwelche Konter? Elversberg wollte, aber konnte nicht, kann man so sagen, weil wir es nicht zugelassen haben. Hoffmann wurde dann nämlich gleich in der 57. Minute auch ausgewechselt. Im Fernsehen sah, dass er sich so ein bisschen den Oberschenkel hielt. Ich hatte erst vermutet, ein bisschen Belastungssteuerung, weil er ja doch jedes Spiel zuletzt gemacht hatte. Vielleicht war es aber auch eher so eine Vorsichtsmaßnahme. Du musst ja in so einem Spiel nichts riskieren bei 3-0.
Ja, ich denke, ein bisschen von beidem. Ja, ein bisschen von beidem, dass es vielleicht ein bisschen gezwickt hat und man dann sagt, komm, alles gut, lass mal einfach raustauschen, bevor wir hinterher da auf was Böseres hinaussteuern. Genau. Was haben wir noch auf unserem Zettel stehen? Es gibt einen Befreiungsschlag von der Weiß in der 59. Den er, glaube ich, so gar nicht explizit zu Vermei spielen wollte. Kommt aber punktgenau an und der Torwart klärt mit etwas Glück an der Strafraumgrenze vor Vermei. Das hätte auch durchaus nochmal etwas Zählbares geben können. Ja, Vermei im Sitzen noch zum Ball gestochert, also auch mit vollem Einsatz. Ich glaube, der hat auch ins Blut geleckt. Er hätte sich auch gerne noch über ein zweites Türchen gefreut.
Elversberg hatte dann eine kuriose Szene in der 61. Minute. Da ist der Ball auf der linken Seite fast über die Auslinie hinterm Tor und Kastenmeier gestikuliert auch schon, ja, das ist aus. Es wird aber weitergespielt und Rochelt kommt wirklich aus wenigen Metern vorm Tor zum Schuss und schießt dann frei drüber. Also das hätte wirklich der Anschluss in dem Moment sein können. Ein bisschen seltsam, dass Kastenmeier da reklamiert hat, statt weiterzuspielen. Das hätte ins Auge gehen können, ist es aber nicht, weil an dem Tag das einfach nicht gereicht hat. Und auf der Gegenseite hat Klaus nochmal eine Chance, die Christoph halten muss, einen Schuss. Etwas heikler wurde noch eine Situation in der 67. Minute.
Ja, da gibt es eine Ecke, meine ich, für Elversberg und im Rückwärtslaufen kommen De Weis und Stock aneinander. Man sieht es im Fernsehen so halb, so ein bisschen, dass De Weis ihm möglicherweise im Rückwärtslaufen unten am Fuß trifft, ihm auf den Fuß tritt und das wird dann... Aber es wird, glaube ich, noch nicht mal offiziell durch den VAR geprüft. Es gibt einfach hinter ein Fernsehbild, was darlegt, dass es da eine Berührung gegeben haben könnte, aber keine offizielle Prüfung. Ja, ist auch aus meiner Sicht auch zu wenig für einen Elfer.
Ich habe es in der Sportschau noch gesehen. Da sieht man es ein bisschen besser. Also er tritt ihn irgendwie schon unabsichtlich auf jeden Fall auf den Fuß. Aber weil ich jetzt mir erst aufgeschrieben hatte, zu Recht kein Elfer. Aber jetzt mit der neuen Perspektive würde ich sagen, ja, hätte man vielleicht auch geben können. Aber haben sie halt nicht und dann wäre es halt 5-1 gewesen, ne?
Ja, den Elfer gibt es dann auf der Gegenseite. Es sind zwischenzeitlich Cholis und Jastremski eingewechselt worden für Klaus und Ioa. Positionsgetreue Wechsel und ja, wie ich finde, auch tatsächlich ein gutes Signal. Nämlich das Signal, wir machen hier weiter. Mhm. Ne? Also nicht so, wir sichern jetzt ab und halten das 3-0, sondern nein, wir wechseln jetzt die nächsten schnellen, fitten Leute ein und dann geht's weiter Vollgas in Richtung Elversberger Tor. Und wenige Minuten später gibt es dann den Elfmeterpfiff. Jollis wird im Strafraum gelegt, vollkommen zu Recht. Glasklarer Elfmeter und Cholis bekommt von Jastrzemski den Ball sofort zugeworfen. Es gibt dann eine kleine Diskussion zwischen ihm und Appelkamp und ich denke, er wird ihm sowas Ähnliches gesagt haben wie, nee komm, ich fühle mich sicher, ich möchte das gerne machen. Und
Marit Otze. Ach nee, das war was anderes.
Marit Otze, das war ein anderer Kontext, aber er fühlte sich offenbar zu Recht sicher, denn er verwandelt den Elfmeter sehr souverän, sehr scharf geschossen, halb hoch links. Der Torhüter ist in die richtige Ecke unterwegs, aber dafür ist er halt dann einfach zu gut geschossen. Dementsprechend stellt dann Jollis auf 4-0.
Genau, also das Spiel ist natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt komplett entschieden. Es kommt dann, also das war in der 70. Minute, der Elfer in der 73. kommt dann noch Ginczek für May. Und ja, Tim Oberdorf feiert sein Comeback, das freut uns sicherlich alle sehr für De Weijs, der ja immer im Prinzip so um die 70., 75. normalerweise ausgewechselt wird. Ich glaube, auch da ist das Thema Belastungssteuerung eins, dass man eben bei De Weijs ein bisschen darauf achtet, dass er sich nicht so leicht verletzt. Das heißt, die waren dann auch noch auf dem Feld. Und dann kam es in der 79. Minute zu einer wunderbaren Konterszene. Da fängt Kastenmeier eine Flanke ab und schickt den Ball per direkten Abschlag aus seiner Hand auf die linke Seite, wo ja Jastrzemski im Prinzip schon enteilt ist. Der treibt den Ball nach vorne, legt ihn sich fast etwas zu weit vor und kann dann aber noch flach in die Mitte geben, wo Cholis den Ball über die Linie ja grätscht, kann man schon sagen. Das war ein Angriff, der mit richtig viel Tempo durchgeführt war. Da konnte man das angesprochene Tempo, die Macht 3, wie Daniel Thun sagt, von Jastrzemski auf jeden Fall einmal sehr gut sehen. Und da hat er gleich im ersten Einsatz seinen ersten Scorerpunkt und Cholis im zweiten Zweitligaspiel sein zweites Tor gemacht. Also das war doch sehr zufriedenstellend. Und ja, ich glaube, dann plätschert das Spiel hintenrum so ein bisschen aus. Fortuna lässt Elversberg noch ein bisschen probieren und die wollen zu Torchancen kommen. Es gibt dann nochmal eine Flanke, die Schnellbacher kurz drüber köpft aus kurzer Distanz. Das ist jetzt aber alles nur noch Makulatur. Es steht hier 5-0. Die Fortuna gewinnt das Ganze sehr souverän. Wie gesagt, im Grunde ist es eine Lehrstunde für eine Mannschaft mit wenig Zweitliga-Erfahrung wie Elversberg, die jetzt mal auf den Boden der Tatsachen geholt wurde, nachdem sie vorher immer mit viel Applaus die Punkte verschenkt hatten. Da sieht man, dass es trotz aller, sag ich mal, mutiger Ambitionen bei Elversberg sehr schwer werden wird, diese Saison. Und Fortuna überzeugt, das zeigen dann auch die Statistiken. Beeindruckend vor allem die Laufleistung, 125 Kilometer als Teamlaufleistung ist wirklich oberes Limit. Ich meine, Elversberg ist auch viel gelaufen, 123 oder so. Und es waren angenehme Temperaturen, finde ich, zum Fußballkicken. Ne? Mhm. So, war so 22 Grad, aber die Sonne hat nicht geknallt, eher bewölkt. So spielt sie gerne Fußball, da läufst du auch gerne, das verstehe ich. Aber es war durchaus ein intensives Spiel. Also Fortuna hat in den entscheidenden Phasen immer das Tempo ziemlich hoch gehalten. Und lief dann letztendlich gut. Wir hatten es heute schon mal gesagt. Ich glaube, aus unserer Sicht müssen wir jetzt nicht in Euphorie ausbrechen, genauso wie wir letzte Woche nicht alle den Abgesang auf diese Mannschaft feiern müssen. Das war natürlich, wir hatten es auf der Fahrt zum Spiel, hatten wir beide, glaube ich, das so ein bisschen ja auch gesagt. Wir waren ein bisschen angespannt, weil es so ein bisschen wegweisenden Charakter hatte. Ne? Hätten wir das Spiel in Elversberg vergeigt, dann hätten wir sicherlich nicht mehr über einen ordentlichen Start in die Saison gesprochen. Jetzt muss man sagen, auch mit der Torausbeute und allem, ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Aber das liest sich jetzt auf dem Papier soweit erstmal gut und kann man auch Paderborn sicherlich als Ausrutscher sehen. Die Mannschaft deutet an, jetzt auch in der Breite und Tiefe des Kaders, dass da Potenzial ist. Und wie hoch das Potenzial ist, also wenn man sich jetzt auch andere Teams anguckt und so, das wird man sehen, aber es kommen jetzt, denke ich, ja ein paar spannende Aufgaben, nicht nur über Karlsruhe, über die wir jetzt noch kurz sprechen wollen, sondern auch danach in Rostock, die ja auch sehr gut gestartet sind, dann gegen Hannover und beim HSV. Das werden alles jetzt richtig knackige Spiele und darum bei aller Euphorie um Johannessen und Co. Und Engelhardt, da müssen wir dann auch mal abwarten, inwiefern diese Spieler auf solchen Terrains bestehen können. Aber das wird interessant zu sehen sein. Ja, nächsten Freitag kommt der Karlsruher SC nach Düsseldorf. Andi, freust du dich schon auf das Spiel?
Ich freue mich mega, 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 mega doll auf das Spiel. Diese etwas joviale Ankündigung von Thorsten möchte ich hier gerne einmal erläutern, denn ich werde leider nicht vor Ort sein können. Ich werde jetzt sogar 2 Spiele lang nicht vor Ort sein können. Das ist katastrophal, aber ich bin am kommenden Freitag im schönen Hamburg. Dort hat eine meiner Lieblingsbands 2 Abschiedskonzerte, nämlich Fettes Brot spielen am Freitag und Samstag jeweils 2 Open-Air-Konzerte in Hamburg, wo ich mit meiner lieben Frau hinfahre, sodass ich das Spiel nicht am Freitagabend gucken kann und am Samstag im Zug sitze, irgendwann bis späten Nachmittag. Also da müssen wir dann nochmal schauen. Ich werde natürlich das Spiel gesehen haben, um dann mit dir darüber zu sprechen. Aber im Stadion leider nicht und auch Rostock werde ich aus persönlichen Gründen nicht schaffen. Aber wir haben uns ja ganz fest vorgenommen, dass in jedem der Pflichtspiele der Fortuna in dieser Saison jemand von uns vor Ort sein wird oder mindestens mal in den Ligaspielen. Wer weiß, was so im Pokal noch passiert und ob man da vielleicht dann auch nur schwer an Tickets kommt oder so. Aber sagen wir mal, die Grundaussage ist, in jedem Spiel ist mindestens einer von uns im Stadion. Und das wird dann in den kommenden beiden Wochen der Thorsten für uns erledigen.
Mal gucken, wie wir das jetzt alles machen. Das werden wir dann sehen. Aber schauen wir doch mal auf den Gegner Karlsruhe. Das ist natürlich eine Mannschaft, mit der sind wir alle etwas vertrauter als mit Elversberg. Gegen die haben wir die letzten paar Jahre immer wieder gespielt. Da haben wir die Klingen gekreuzt, wie es so schön heißt. Was hat denn Karlsruhe diesen Sommer gemacht? Christian Eichner natürlich immer noch der Trainer, auch prinzipiell ein sympathischer Typ, wie ich finde. Jetzt auch nicht so der ganz aalglatte PA-gecoachte Standard-Interview-Geber. Und natürlich überschattet oder sollte ich sagen, überleuchtet der oder die Rückkehr von Lars Stindl zu Karlsruhe, also den Transfersommer der Karlsruher, der Badener Jung. Lars Stindl, Ex-Nationalspieler, natürlich große Zeiten bei Mönchengladbach und Hannover gehabt in der Bundesliga und eben auch international, kehrt zu seinem Heimatverein zurück und deshalb allein tippen viele Leute Karlsruhe als Geheimfavoriten, vergessen dabei aber, dass sie zum Beispiel mit Kaufmann, eben dem eben von uns angesprochenen Kaufmann, einen sehr wichtigen Stürmer verloren haben und eben auch ihren Kapitän und Torwart Marius Gersbeck, der ja schon seine eigene Geschichte bei Hertha geschrieben hat. Wir sprachen darüber in der ersten Folge. Und dafür haben sie Patrick Drewes geholt, den Sandhauser Torwart, der jetzt da in den letzten 2 Saisons, glaube ich, ganz gut überzeugen konnte. Und das eigentlich, und Igor Matanovic, den man vielleicht noch von St. Pauli kannte, da war er von Frankfurt hin ausgeliehen, so ein, ich glaube, 2-Meter-Schlags. Ich persönlich fand ihn nie so torgefährlich, hatte nie so die Wahnsinnsangst vor ihm, aber der ist eben jetzt so als klassischer Mittelstürmer auch in Karlsruhe. Prinzipiell Karlsruhe, wenn man es auch so die letzten Jahre verfolgt hat, ein offensiv wirklich immer sehr überzeugendes Team. Mit Fabian Schleusener haben sie einen der besten Stürmer der Liga sicherlich und mit Wanicek im Mittelfeld auch einen enorm torgefährlichen Mittelfeldspieler neben Stindl. Paul Nebel auf der Außenbahn ist ein gefährlicher Spieler. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie. Der Grund aber, weshalb ich persönlich Karlsruhe nicht zu den geheimen Favoriten zähle, ist ihre Defensive, die eigentlich auch schon in der letzten oder vorletzten Saison ihre Schwäche war. Klar, da haben sie den alten bekannten Fortunen Robin Bormuth zurückbekommen, aber es zeichnet sich auch diese Saison wieder ab, dass Karlsruhe halt defensiv nicht kompakt genug steht, um dann eben, sage ich mal, wirklich für ganz oben ein Kandidat zu sein. Ist meine Prognose. Das muss natürlich nicht eintreten, aber mein Gefühl sagt mir, also Karlsruhe ist defensiv nicht stabil genug. Aber offensiv gehören sie zum Besten mit, was die Liga zu bieten hat, haben aber die Saison jetzt zum Beispiel zuletzt in Wiesbaden auch verloren. Also es ist jetzt auch bei denen kein Selbstläufer, sodass wir, wenn Fortuna diese aktuelle Form und auch Kaltschnäuzigkeit in der einen oder anderen Situation beibehält, die wir gegen Paderborn nicht hatten, aber in Elversberg auf jeden Fall, dann sehe ich auch gute Chancen, dass wir den KSC besiegen.
Ja, ich komme gerne nochmal aus der Statistikecke dann dazu. Die Fortuna hat in der zweiten Bundesliga 22 Spiele gegen den KSC gespielt, davon 10-mal gewonnen, 7-mal unentschieden und 5-mal verloren. Der KSC ist aktuell auf dem 10. Tabellenplatz, hat aus den 3 bisher gespielten Spielen, das vierte findet in ungefähr einer halben Stunde statt. Transparenzinformation sozusagen, da können wir noch nichts zu sagen, wie heute das Spiel gegen Braunschweig gelaufen sein wird. Hat jeweils ein Spiel gewonnen, verloren und unentschieden gespielt, also wie die Fortuna auch vor diesem Spieltag. Ich glaube, es wird ein gutes Duell werden auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass die Fortuna sich ein weiteres Mal durchsetzen können wird. Ja, und wie gesagt, ich werde es leider nicht vor Ort sehen können. Da blutet mir jetzt schon das Herz.
So muss es sein. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht 100%, wann dann wir es schaffen, wenn du zurück bist, die Folge aufzunehmen. Aber ich denke, spätestens in der Woche danach, Anfang der Woche danach, sollte es soweit sein, auch wenn das Spiel freitags ist. Und dann ist ja eh erstmal Länderspielpause, bevor es dann weitergeht.
Ja, bis dahin werde ich dann hoffentlich auch meine technischen Difficulties hier irgendwie geklärt haben.
Von denen ihr aber wahrscheinlich gar nichts mitbekommen habt, durch die Magie des Schneidens.
The magic of editing, aber ich bin gerade ein bisschen angenervt.
Tja, so ist das manchmal, wenn man mit Technik arbeitet. Gut, ich glaube, das soll es für diese Woche gewesen sein. Einmal mehr der Hinweis auf unsere Social Media Channels. Sucht mal nach Gebrabbel bei Twitter, bei Instagram, Facebook, falls das noch jemand nutzt, dann werdet ihr uns finden. Bitte folgen, bitte den Podcast weiterempfehlen. Wir wollen natürlich weiterhin wachsen. Wir wachsen auch in der Zuhörerschaft, aber es ist natürlich ein weiter Weg, bis auch viele Leute von uns gehört haben. Die müssen uns ja dann nicht alle gut finden am Ende, aber erzählt also gerne allen Fortuna-interessierten Podcast-Hörern gerne von uns und wenn es euch gefällt. Und ja, dann hoffen wir, euch bald wieder zu hören.
Genau, auch von mir eine gute Woche, ein schönes Restwochenende, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, wird das schon vorbei gewesen sein. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.
Bis dann. Tschüss.